Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Wir haben heute keine Sonntagsschule. Warum? Weil heute kein Sonntag ist, ganz einfach, ja. Ne? Genau. Das heißt, ich habe heute ein etwas jüngeres Publikum und ich hoffe, ich werde diesem auch ein bisschen gerecht heute. Wer weiß, was gestern abends in der Siegerlandhalle stattfand? Obros-Konzert, genau. Ich war auch gestern auf dem Konzert, nicht als großer Fan, eher als Fahrer, als Begleitperson. Und ich muss sagen, die Stimmung war sehr gut, die Show war sehr gut, haben die gut gemacht. Und wie auf jedem Konzert, wir hatten uns übrigens auch einen guten Platz ergattert, so ziemlich weit vorne, und wie auf jedem Konzert gibt es vorne eine Bühne. Und auf dieser Bühne oder so im Hintergrund gibt es einige Sachen. Da gab es dann die Sänger, die gesungen haben. Es gab einige, die Instrumente gespielt haben. Es gab Lichter, es gab eine Leinwand. Also das, was die Leute sehen sollten, fand auf der Bühne statt. So wie hier auch bei uns. Und da gab es einen Bereich, den wir hier jetzt nicht so sehr haben. Das ist, man sagt das so, Backstage oder die hinter der Kulisse, hinterm Vorhang. Das ist ein Bereich, den die Leute nicht sehen sollen. Und so war das auch während der Show. Dann hat man hinten, hinter der Bühne, gewisse Sachen gebracht. Dann hat man sie wieder weggenommen, dann wieder andere Sachen gebracht. Also man hat einen Bereich, den die Leute gesehen haben und sehen sollten. Da, wo die eigentliche Show oder wo das eigentliche stattfand. Und es gab einen Bereich, da sollten die Leute nicht sehen oder da sieht man einfach nichts, weil es irgendwo dahinter war. Und ich glaube, so ist das auch ein Stück weit, was die Himmelfahrt angeht. Damals für die Jünger gab es einen Bereich oder für uns einen Bereich, das, was die Jünger gesehen haben. Das, was sie mit ihren Augen gesehen haben, das war quasi die Bühne. Das ist das, was passiert ist, was die Leute, die dabei waren, gesehen haben. Und es gab einen Bereich, die Bibel uns auch schildert, was an Himmelfahrt oder mit der Himmelfahrt passiert ist. Und so heißt auch heute mein Predigttitel. Oh, das war ein bisschen zu weit. Himmelfahrt, was ist hinter der Kulisse passiert? Das heißt, was heißt Kulisse? Kulisse ist im Endeffekt das, was auf der Bühne passiert. Das ist die Kulisse oder der Hintergrund. Und hinter der Kulisse ist eigentlich das, was hinter der Bühne ist, was die Leute nicht gesehen haben, was nicht offensichtlich war. Und mein Schwerpunkt will ich heute darauf legen, was an der Himmelfahrt passiert ist, was nicht so offensichtlich ist. Und jetzt fragst du dich ja, okay, Himmelfahrt, das ist vor 2000 Jahren gewesen. Das ist das, was so passiert ist. Wir werden gleich die Geschichte lesen. Aber irgendwie so richtig für mich, okay, ich nehme das als Geschichte wahr, es ist schön, aber so ganz viel hat es irgendwie mit mir nichts zu tun. Ich habe Jesus nicht mit meinen Augen gesehen, ich war nicht dabei, ich kenne die Jünger nicht persönlich, das Wetter war damals besser als heute, es war wärmer, andere Kultur, andere Region und so weiter, irgendwie so viel anders als heute. Das ist ein Stück weit wirklich so, aber das, was hinter den Kulissen passiert ist, das hat sehr wohl etwas mit mir und dir zu tun. Darauf wollte ich heute meinen Schwerpunkt legen. Auf das, was nicht das Eigentliche, was die Jünger gesehen haben, sondern was eigentlich im Hintergrund passiert ist, was im Himmel passiert ist seitdem. Bevor wir zu dem kommen, wollte ich trotzdem noch etwas auf den Text eingehen. Ich habe die Bibelstellen mit auf der Präsentation. Das heißt, wer die Bibel nicht dabei hat, die könnt ihr gleich mitlesen. Ich habe meine Predigt heute so formuliert. Im ersten Schritt möchte ich einfach etwas auf die Geschichte, auf die Bühne, auf die Kulisse eingehen, auf das, was die Jünger gesehen haben. Und dann habe ich, meinen Schwerpunkt lege ich dann auf das, was hinter der Kulisse passiert ist. Da habe ich einfach 6 Punkte gemacht. Der Empfang im Himmel. Der 2. Punkt, Jesus nimmt den Ehrenplatz ein. 3. die Einsetzung als Fürsprecher. 4. die Vorbereitung des Heiligen Geistes. 5. alle Gewalt im Himmel und auf Erden und 6. Jesus bereitet alles für den Umzug vor. Genau, wir lesen uns einmal die Geschichte. Und zwar zunächst einmal aus der Apostelgeschichte, Kapitel 1, die Verse 6 bis 11. Als sie nun zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen, Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten, das Reich für Israel? Er sprach aber zu ihnen, es gebührt euch nicht Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Und als er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben, und eine Wolke nahm ihn auf, weg vor ihren Augen. Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen zwei Männer in weißen Gewändern. Die sagten: Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht gen Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Und dann noch die Verse aus Lukas, hatten wir heute auch schon was gehört von, Lukas 24, 50 bis 53, sorry, ja, genau. Er führte sie aber hinaus bis nach Bethanien und hob die Hände auf und segnete sie. Und es geschah, als er sie segnete, schied er von ihnen und fuhr auf gen Himmel. Sie aber beteten ihn an und kehrten zurück nach Jerusalem mit großer Freude und waren alle Zeit im Tempel und priesen Gott. Die Jünger waren zusammen mit Jesus, und wir haben hier aus Lukas entnommen, Jesus segnet seine Jünger, er betet für sie, ob das für jeden Einzelnen war oder zusammen, weiß ich nicht. Und in dem Moment, wo er gebetet hat oder nach dem Gebet, lesen wir, dass er plötzlich abhebt vom Boden, eine Wolke kommt und nimmt ihn auf und er fährt in der Wolke in den Himmel. Die Jünger haben das sehen können, wir haben hier auch gelesen vorhin, wir haben hier gelesen, dass die Jünger ihm nachsahen. Es war für sie, mit ihren Augen haben sie es gesehen, was da passiert ist. Sie haben gesehen, wie Jesus aufgehoben wurde oder ja, vom Boden losgeschwebt ist. Die Wolke hat ihn aufgenommen und er ist in den Himmel aufgefahren. Und dann waren da zwei Männer, die Engel, und sie sagen: Was steht hier und seht zum Himmel? Und sagt: Dieser Jesus, der jetzt in den Himmel auffährt, wird genauso wiederkommen, wie ihr ihn habt hochfahren sehen. Genauso wie er nach oben gefahren ist, genauso wird er auch einmal wiederkommen. Deswegen, wir feiern nicht Himmelfahrt, das ist nicht einfach Tschüss, sondern es ist auf Wiedersehen. Wir feiern, oder Himmel bedeutet auf Wiedersehen. Wir werden Jesus wiederkommen, Jesus wiedersehen. Die Engel haben das damals gesagt zu den Jüngern, er wird so wiederkommen. Und wie gesagt, mein Schwerpunkt soll heute nicht auf dieser Geschichte, sondern eigentlich das, was mit der Himmelfahrt oder an Himmelfahrt oder mit der Himmelfahrt passiert ist. Darauf wollte ich eingehen, weil das, finde ich, hat etwas mehr mit uns zu tun und mehr ja mit mir persönlich und betrifft mich heute. Der erste Punkt, den ich hier für mich rausgesucht habe, heißt: Der Empfang durch die himmlischen Herrscher. Dieser Punkt steht tatsächlich so nicht in der Bibel. Aber warum meine ich trotzdem, dass es so war? In Psalm 24, 7 und 8 heißt es: Mache die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Eine Frage. Es ist der Herr, stark und mächtig, der Herr, mächtig im Streit. Also diese Bibelstelle wird oft dafür verwendet oder benutzt, zum Beispiel als Jesus geboren ist. In dem Abschnitt geht es darum, dass Gott Herrscher ist, er regiert, er ist groß. Und hier eine Bibelstelle oder an Weihnachten: Gott wird Mensch in Jesus Christus. Es ist so eine Aufforderung: Machet die Tore weit, machet auf die Türen, lasst ihn hinein. Es ist Freude, es ist eine Empfangsstimmung. Jesus kommt auf diese Erde. Und diese Bibelstelle wird auch oft verwendet an Palmsonntag, wo Jesus in Jerusalem als König einzieht. Machet die Tore weit. Der König kommt, der König zieht in Jerusalem ein. Machet die Tore weit. Wer ist der König? Der König ist Jesus. Und ich dachte so, wenn schon die Menschen damals Jesus gefeiert haben, als er als Kind, oder diese Aussage, als er als Kind auf diese Erde gekommen ist, der König ist da, Immanuel, Gott mit uns ist da. Beim Einzug in Jerusalem haben die Menschen Jesus gefeiert, dass er als König in Jerusalem einreitet. Wie viel mehr, als dieser Sohn Gottes nach Hause kommt? Für mich war das einfach eine logische Schlussfolgerung. Wenn der Sohn des Menschen, wenn Jesus Christus schon so auf der Erde empfangen wurde zum Teil, wie viel mehr als dieser Sohn Gottes, der auf diese Erde gekommen ist, mit dem Plan für die Menschen zu leben, sein Leben zu geben, von Gott verlassen zu sein, von den Menschen geschlagen, verurteilt, von den Menschen verspottet zu werden, Wie viel mehr ist da eine Freude, wenn dieser Sohn Gottes jetzt an der Himmelfahrt zurückkommt nach Hause, in seine Herrlichkeit. Er hat die Herrlichkeit verlassen, ist auf diese Erde gekommen. Jetzt kommt er zurück oder geht er zurück in die Herrlichkeit. Und ich kann mir einfach gut vorstellen, dass die Engel, die ganze Himmelswelt diesen Jesus willkommen geheißen hat, ihn empfangen hat. Er kommt nach Hause. Der Empfang durch die himmlischen Herrscher. Den zweiten Punkt. Jesus nimmt den Ehrenplatz ein. Hebräer Kapitel 1, Vers 3 heißt es. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit. Haben wir wieder das Wort Herrlichkeit. Und das Ebenbild seines Wesens und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort. Also Jesus Christus ist hier gemeint. Und hat vollbracht die Reinigung von den Sünden und hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe. Was heißt Majestät? Majestät heißt so viel wie erhaben oder Hoheit oder groß oder ein Kaiser, sagt man, wenn er so majestätlich oder in seiner Majestät hervorkommt. Jesus Christus, als er in den Himmel aufgefahren ist, er hat sich irgendwo hingesetzt. Und zwar zur Rechten der Majestät. Was bedeutet das, zur Rechten? Hat das eine Bedeutung oder? Die Kinder spielen manchmal so ein Spiel, der ist frei. Wie geht das Spiel? Wie heißt das? Ist frei. Genau. Mein rechter Platz ist frei. Warum der rechte Platz? Warum nicht der linke? Dieser rechte Platz oder ein rechter Platz hat eine Bedeutung. Rechts von einem Herrscher saß sein wichtigster Stellvertreter und oft Bevollmächtigter. Das heißt, wenn der Herrscher nicht da war, er hat ihn vertreten. Er hat ihm die ganze Macht übergeben. Die rechte Hand Gottes wird zum Beispiel auch eine als aktive Macht und große Stärke oder rettende Stärke in der Bibel beschrieben. Also die rechte Hand oder der rechte Platz ist etwas Besonderes. Es ist ein Ehrenplatz. Dieser Platz stand eigentlich dem zweiten Mann nach dem König der zur Verfügung oder für ihn reserviert. Und wir haben hier gelesen, dass Jesus, als er in den Himmel aufgefahren ist, er hat sich zur Rechten Gottes hingesetzt. Er hat den Ehrenplatz eingenommen. Er hat den Platz eingenommen, da wo er hingehört. Da wo er einmal war, bei dem Vater, in der Herrlichkeit. Jetzt kommt er wieder auf seinen Platz, da wo er hinkommt. Jesus nimmt seinen Ehrenplatz ein. Der dritte Punkt. Die Einsetzung als Fürsprecher. Nun, was heißt Fürsprecher oder was könnte man als Synonym oder als anderes Wort für Fürsprecher nehmen? Vielleicht lesen wir, ihr könnt euch so lange überlegen, was das sein kann, vielleicht lesen wir mal die beiden Bibelverse. Römer 8, Vers 34. Wer will verdammen? Jesus Christus ist hier, der gestorben ist, ja noch mehr, der auch auferweckt ist, der zur Rechten Gottes ist und für uns eintritt. Und 1. Johannes 2, Vers 1. Meine Kinder, die schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Was heißt Fürsprecher? Oder was kann man stattdessen sagen? Anwalt. Ein Anwalt, genau. Was vielleicht noch? Ein Vermittler oder ein Vertreter. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr Kinder das vielleicht kennt, wenn manchmal so vielleicht Streit in der Familie ist und irgendwie scheint es so ungerecht auf einmal zu sein und die Eltern wollen vielleicht das Kind bestrafen oder vielleicht der ältere Bruder oder wie auch immer und dann setzt sich jemand, vielleicht von den Geschwistern, für das Kind ein und sagt, ich habe das aber gesehen, das war so und so. Also man setzt sich für seinen jüngeren Bruder oder für seine jüngere Schwester ein und vermittelt quasi zwischen dem, der jetzt Ärger kriegen soll und dem, der Ärger geben will oder soll, wie auch immer. Also man vermittelt und sagt, pass auf, so und so war das. Und genauso ist Jesus zu Rechten Gottes, er ist unser Fürsprecher oder unser Vermittler oder Mittler. Und jetzt fragst du dich vielleicht, was vermittelt er da für mich? Brauche ich überhaupt einen Mittler im Himmel? Wofür setzt sich Jesus ein? Wofür brauche ich einen Fürsprecher vor dem Vater? Ich kann doch beten. Was macht Jesus da als Fürsprecher für dich oder für mich? Wir haben es hier gelesen. Zum einen möchte ich noch einmal den Vers lesen aus 1. Johannes 2, Vers 1. Meine Kinder, die schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. In dem 1. Johannesbrief, in den Versen davor, geht es darum, dass Johannes sagt, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, dann lügen wir, weil jeder Mensch sündigt. Aber wenn wir unsere Sünde bekennen, so ist dieser Jesus treu und gerecht und er vergibt uns unsere Sünde. Und die Strafe für die Sünde ist der Tod. Und eigentlich, wenn wir sündigen, egal ob wir uns bekehrt haben oder nicht, wir sündigen nach wie vor, es kommt vor, und dafür müssten wir unsere Konsequenz eigentlich tragen. Und wenn wir um Vergebung bitten, wenn wir unsere Sünde vor Jesus bekennen, dann ist das so, als ob wir nie gesündigt hätten. Jesus vergibt uns. Und Jesus rechtfertigt uns und sagt, er hat gesündigt oder sie hat zwar gesündigt, er oder sie hat die Sünde von mir bekannt, ich habe sie ihm vergeben. Und dafür bekommt er den Tod nicht, weil ich ihm vergeben habe. Jesus rechtfertigt uns vor dem Vater. Das macht er, weil wir immer wieder noch sündigen, ist Jesus zu Rechten des Vaters, er vertritt uns und wir haben die Rechtfertigung, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann rechtfertigt er uns vor dem Vater. Der zweite Punkt, Erlösung vor der Verdammnis. Wie ich schon gesagt habe, die Folge, die letzte Folge für die Sünde ist der Tod. Denn der Sünde sollt ist der Tod, heißt es. Das heißt, wenn du mit deiner Sünde ohne Bekehrung und Wiedergeburt in die Ewigkeit gehst, wirst du Rechenschaft geben müssen vor Gott und die Folge wird der ewige Tod sein. Wenn du aber deine Sünden bekennst und sie lässt, vergibt Jesus dir. Er rechtfertigt dich vor dem Vater und dann wirst du diese Verdammnis nicht sehen. Du kommst nicht in die Verdammnis, nicht in die Hölle, sondern Jesus rettet dich davor. Jesus, ich lese den Vers noch einmal aus Römer 8, 33 und 34. Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Oder man könnte sagen, die Kinder Gottes, die zu Jesus gehören. Wer will sie beschuldigen? Der Teufel, manchmal zu Recht, wenn wir sündigen. Aber wenn wir unsere Sünden bekennen, haben wir einen gerechten Jesus Christus, der uns vergibt. Wer will verdammen? Der Teufel vielleicht oder andere Menschen. Aber wenn wir unsere Sünden bekennen, so vergibt Jesus uns. Er rechtfertigt uns vor dem Vater. Jesus Christus ist hier, der gestorben ist, ja noch viel mehr, der auch auferweckt ist, der zu Rechten Gottes ist und für uns eintritt. Jesus schenkt uns die Vergebung, er tritt für uns ein und sorgt dafür, dass wir nicht in die Verdammnis gehen, sondern das ewige Leben haben können. Dauerhafte Fürbitte, das ist hier der dritte Punkt, was er als Fürsprecher macht. Hebräer Kapitel 7, Vers 25, da heißt es, daher kann er auch die für immer selig machen, die durch ihn zu Gott kommen. Denn er lebt für immer und bittet für sie. Es heißt nicht genau hier im Detail, worum er alles bittet oder was alles das beinhaltet. Aber wir sehen hier, dass Jesus zu Rechten des Vaters sitzt. Er ist unser Fürsprecher. Er rechtfertigt uns vor dem Vater, wenn wir unsere Sünden bekennen. Er spricht uns von der Verdammnis frei, weil wir gerettet sind. Und er bittet für uns. Ich denke mal, dieses Wort, er bittet für uns, das kann wirklich sehr viel sein. Alles, was wir in unserem Leben erleben und bekommen, da wirkt Jesus Christus. Er ist ja mit uns, er geht mit uns und er bittet für den Vater. Er sucht unser Bestes, er will dein Bestes und er sitzt da und bittet für dich vor dem Vater. Jesus Christus, nicht irgendein Engel, nicht irgendein anderer, Jesus Christus sitzt zur Rechten Gottes. Er ist dein Fürsprecher, wenn du Kind Gottes bist. Und das hat etwas wirklich heute mit dir zu tun. Der nächste Punkt, die Vorbereitung des Heiligen Geistes. In Johannes 16, Vers 7 heißt es, aber ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Also Jesus hat es immer gut mit seinen Jüngern gemeint. Und Jesus meint es auch heute gut mit den Menschen. Und er sagt, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Wenn Jesus nicht weggegangen wäre, Jesus hätte es auch so machen können, dass er ewig auf dieser Erde bleibt und lebt, dass er vielleicht heute noch unterwegs wäre, vielleicht heute dort, morgen dort. Aber dann wäre der Tröster nicht da. Dann wäre er irgendwo ortsgebunden, Vielleicht würden die Menschen irgendwo auch hinlaufen, wie damals zu Jesus, um Jesus zu sehen, vielleicht um ihn anzufassen, um gesund zu werden. Aber Jesus hat gesagt, es ist gut für euch, dass ich gehe. Es war damals für die Jünger gut, dass er gegangen ist. Und es ist auch heute für uns gut, dass er gegangen ist. Denn das war Voraussetzung, dass der Tröster, der Heilige Geist, kommen kann, was wir jetzt in 10 Tagen feiern werden, Pfingsten. Jesus sagt, es ist gut für euch. Und Jesus ist an Himmelfahrt zu seinem Vater in den Himmel gegangen. Er bereitet alles vor, dass der Heilige Geist damals an Pfingsten 10 Tage später auf diese Erde kommen kann. Er ist nicht mehr ortsgebunden, sondern jeder Mensch, der bekehrt und wiedergeboren ist, der bekommt den Heiligen Geist. Unabhängig davon, wo er auf dieser Erde ist, ob er unter der Erde irgendwo ist, verbuddelt unter Tage, wie auch immer, ob er vielleicht im Wasser ist, ob er irgendwo im Flugzeug unterwegs ist oder auf der Erde ist, überall, ortsunabhängig, der Heilige Geist ist auf dieser Erde, er ist in uns und das ist Voraussetzung gewesen, dass Jesus hat gesagt, ich gehe in den Himmel, damit der Tröster, der Heilige Geist, kommen kann. Der 5. Punkt, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Matthäus 28, Vers 18. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Diese Worte sind jetzt vielleicht nicht unbedingt erst nach der Himmelfahrt geschehen, aber das waren so die letzten Worte von Jesus, bevor er in den Himmel gefahren ist. Jetzt sitzt er zur Rechten Gottes. Er ist der größte Herrscher, sage ich mal, nach seinem Vater im Himmel, nach Gott. Er sitzt zur Rechten Gottes und Jesus sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Oft denken wir so oder haben so den Eindruck oder es fühlt sich manchmal so an, als ob Gott nur alle Gewalt und Macht im Himmel hat. Weil er ist ja im Himmel bei dem Vater. Da ist nichts Böses und da regiert er und da macht er, was er will. Aber irgendwie auf dieser Erde, wenn wir uns das alles anschauen, so das ganze Chaos, was jetzt da ist, und es wird immer noch schlimmer, hat man manchmal den Eindruck, wirklich, Gott, ist dir diese Gewalt oder diese Macht irgendwie abhanden gekommen? Vielleicht hast du nur diese Macht oder diese Gewalt bei dem Reich Gottes. Jesus sagt, als er auf diese Erde gekommen ist, hat er angefangen, sein Reich zu bauen. Ja, du bist vielleicht König von diesem Reich, von dem Reich Gottes. Du baust parallel zu dem, was auf dieser Erde passiert, baust du auf dieser Erde dein Reich. Irgendwo, da bist du König, da zeigst du deine Macht und da bist du mächtig. Aber irgendwie gibt es noch den Fürsten dieser Welt, den Teufel. Und so viel passiert auf dieser Erde, was wir uns vielleicht nicht erklären können, was wir eigentlich gerne anders haben wollen würden und meinen vielleicht, wenn Gott wirklich die Macht und die Kraft hat, dann müsste das doch anders sein, als es heute vielleicht ist. Aber Gott hat wirklich alle Macht und alle Kraft im Himmel und auf Erden. Und das, was heute passiert in der Welt, das, was heute in deinem Leben passiert, passiert nicht von ungefähr. Der Teufel ist ein besiegter Feind, aber er ist noch nicht verurteilt, er ist noch nicht machtlos gemacht. Gott oder Jesus gibt ihm noch eine Zeit zu wirken, sein Unheil auf dieser Erde zu treiben, bis wir in Psalm 110 lesen, dass Gott den Teufel oder den Tod seine Feinde unter den Schemel seiner Füße tun wird. Das heißt, einmal wird der Tod, der Teufel unter Jesu Füße getan und dann gibt es nichts Böses mehr. Dann hört das ganze Böse auf. Dann gibt es kein Weinen, kein Klagen und nichts mehr Böses. Aber jetzt in dieser Zeit hat Jesus alle Gewalt und alle Macht im Himmel und auf Erden, obwohl böse und schlimme Dinge auf dieser Erde passieren. Aber er lässt nichts zu, was nicht passieren soll. Es passiert nichts, ohne dass Jesus es weiß und will. Das dürfen und sollen wir wissen, allgemein, aber auch ganz persönlich in deinem Leben. Ich denke, es kann uns Mut und Hoffnung geben und sollte es auch, dass wir wissen, dass wir einen Gott haben, der dem alle Macht und alle Gewalt gegeben ist. Nicht nur im Himmel, sondern auch auf der Erde, da wo wir sind, in deinem persönlichen Leben. Ihm ist alle Macht und alle Kraft gegeben. Und ihm dürfen wir vertrauen, weil wir wissen, dass er es gut meint und dass er es auch gut mit dir meint, persönlich. Der letzte Punkt. Jesus bereitet alles vor für den Umzug. Wir haben es heute schon mal gehört in der Anbetung oder vorhin. Jesus bereitet alles vor für den Umzug. Da heißt es in Johannes 14, 2-3, in meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass auch ihr seid, wo ich bin. Damals, als Jesus in den Himmel aufgefahren ist, haben die zwei Engel gesagt, dieser Jesus, so wie er in den Himmel aufgefahren ist, wird er genauso auch wiederkommen. Jesus hat es aber schon vorher gesagt, dass ich wiederkommen werde. Ich gehe hin, euch die Wohnungen zu bereiten. Ich werde aber wiederkommen. Und die Engel haben es nochmal bezeugt, den Jüngern, dieser Jesus wird genauso wiederkommen. Das heißt, Jesus ist im Himmel, er bereitet alles für uns vor. Ob er das nun selber tut oder die Engel, vielleicht so, das ist jetzt auch erstmal nicht so wichtig. Wichtig ist, dass Jesus vorangegangen ist. Und wir kennen das vielleicht, wenn wir, weiß nicht, vielleicht zur Gemeindefreizeit fahren, da gibt es immer welche, die vorher da sind, vielleicht die Jugend, die noch was vorzubereiten hat, vielleicht für ein Spiel, oder einige, die noch ein paar organisatorische Sachen klären müssen mit der Heimleitung. Jemand fährt vor, ist vor allen anderen da und bereitet das Ganze vor. Dass diejenigen, die dann kommen, dass da einfach nicht Chaos ist, dass da jeder weiß, was zu tun ist, wo er in welches Zimmer muss und so weiter. Oder wenn wir Gäste erwarten, wir bereiten alles vor, machen sauber hoffentlich, und dass dann, wenn die Gäste kommen, dass sie sich wohlfühlen, dass alles vorbereitet ist und dass es dann nicht so überraschend für sie ist. Und genauso sagt Jesus, in seines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Er ist in den Himmel gefahren. Da ist Wohnung für jeden Menschen, der auf dieser Erde gelebt hat, der lebt und noch leben wird. Jeder ist eingeladen, dabei zu sein. Jeder ist eingeladen, bei dem Vater im Himmel zu sein. So viele Wohnungen sind da frei. Wir brauchen keine Koffer packen. Wir brauchen keine Umzugskartons. Wir brauchen kein Umzugsunternehmen, das uns hilft, irgendwelche Sachen zu transportieren. So wie wir geboren sind, so nackt, ohne nichts, genauso werden wir auch in den Himmel auffahren, weil wir dort nichts brauchen. Wir können nichts mitnehmen, hoffen und wissen, dass er alles vorbereitet. Es ist für alles gesorgt, ihr müsst einfach nur kommen. Ihr seid eingeladen. 1. Korinther 15:19, hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die Elendesten unter allen Menschen. Ich glaube, das soll uns einfach auch ganz wichtig sein. In diesem Abschnitt in 1. Korinther 15 geht es darum, um die Auferstehung. Und da gab es Menschen, die nicht geglaubt haben, dass es eine Auferstehung gibt. Die sagen, wie kann das gehen? Wenn ein Mensch gestorben ist, dann ist er tot, dann ist er mausetot. Der kann nicht auferstehen. Und da geht es einfach darum, wenn Jesus Christus nicht auferstanden ist damals von den Toten, so ist unser Glaube nichtig. So sind wir einer großen Lüge unterworfen oder wir glauben einer großen Lüge. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, warum sollten wir dann einmal auferstehen? Warum sollten wir dann einmal in den Himmel kommen? Dann ist am Ende alles aus. Aber weil Jesus Christus auferstanden ist, weil er dem Tod die Macht genommen hat, weil wir seine Kinder sind, weil wir glauben, dass auch wir und dass jeder Mensch auferstehen wird. Und dass wir, deswegen heißt es nur, wenn die Menschen damals nur in dem Leben, wo Jesus gelebt hat auf dieser Erde, wenn sie nur gesagt haben, okay, Jesus hat gelebt, er war ein guter Mensch, er hat vielen geholfen, und ja, er ist jetzt tot, schade. Vielleicht erinnern sie sich noch an die gute Zeit. Und damit ist alles zu Ende. Wenn das so ist, dann sind wir wirklich die Elendesten unter allen Menschen. Es war eine schöne Zeit, aber jetzt ist alles vorbei. Jetzt geht's weiter. Die Jünger waren mit Jesus unterwegs, 3 Jahre, haben alles verlassen. Und nach 3 Jahren ist alles vorbei. Jetzt geht's wieder zurück. Nein, Jesus lebt. Jesus ist auferstanden, deswegen dürfen und hoffen wir und wissen wir, dass auch wir einmal auferstehen werden. Dass wir nicht einfach nur auferstehen, sondern dass wir bei ihm in dem Himmel sein werden. Dann sind wir nicht die Elendesten unter allen Menschen, sondern wir wissen, Jesus ist auferstanden und wir dürfen auferstehen. Jesus wird wiederkommen. Er wird diejenigen, die zu ihm gehören, mit sich nehmen. Jesus ist in den Himmel aufgefahren und das heißt, er wird genauso wiederkommen. Er wird das nächste Mal wiederkommen, wofür? Um seine Gemeinde mitzunehmen. Das heißt, die Toten, die jetzt tot sind, die verstorben sind in Jesus Christus, die gläubig sind, werden zu diesem Zeitpunkt auferstehen. Die Menschen, die Gläubigen, die in dem Augenblick leben werden, die werden zeitgleich mit denen, die verstorben sind, aufstehen, auferstehen in den Wolken, werden wir Jesus entgegengehen in den Himmel. Das ist das, was Jesus sagt, ich werde wiederkommen. Er wird seine Gemeinde zu sich holen. Und ich denke mal, das sind einfach so Punkte, die vielleicht so hinter der Kulisse geschehen sind. Damit möchte ich auch zusammenfassen, ein Fazit ziehen. Was auf der Bühne passiert ist, das ist so das, was die Jünger gesehen haben. Jesus hat seine Jünger gesegnet, er hat für sie gebetet. Es war eine sichtbare Himmelfahrt. Sie haben gesehen, wie Jesus in einer Wolke aufgenommen wurde in den Himmel. Sie haben die zwei Männer gesehen, die Engel, die es bezeugt haben, dieser Jesus, er wird wiederkommen. Das ist ein auf Wiedersehen und nicht auf ein auf Nimmerwiedersehen. Er gibt ihnen eine Verheißung und sie sind nicht traurig. Voller Freude gehen sie, weil sie wissen, wir haben einen lebendigen Jesus. Dieser Jesus, diesen Jesus werden wir wiedersehen. Es ist nicht einfach alles aus, die 3 Jahre sind vorbei, sondern es geht weiter, jetzt und auch einmal im Himmel. Dann hatten wir die 6 Punkte, was hinter der Kulisse passiert ist, das, was nicht sichtbar war, aber das, was vielleicht auch mehr mit uns zu tun hat. Zum einen der Empfang im Himmel, die Engel haben Jesus, so stelle ich mir das vor, die ganze Himmelsschar, die ganze Himmelswelt hat Jesus empfangen, der König kommt zurück. Jesus nimmt seinen Ehrenplatz ein. Jesus ist für uns als Fürsprecher da. Er tritt für uns heute bei dem Vater, vor dem Vater ein. Er bereitet oder hat damals alles vorbereitet, dass der Heilige Geist auf die Erde kommen konnte. Ihm ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erde. Damals, heute genauso oder nach wie vor. Ihm ist heute noch alle Gewalt und Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Und Jesus ist gegangen, um alles vorzubereiten. Wenn der Herr Jesus wiederkommen wird, dass wenn er uns zu sich nehmen wird, dann sind die Wohnungen fertig. Dann ist alles bereit und dann dürfen wir bei Jesus sein. Vielleicht wird es durch den Tod sein oder wenn wir sterben werden, dann die Auferstehung von den Toten oder wenn wir zu dem Zeitpunkt erleben werden, wo wir wirklich noch leben werden, egal wie, aber Jesus lädt uns ein, Jesus bereitet alles vor. Und ich wünsche es einfach mir und wünsche es dir, dass du dabei bist, dass du nicht in die Verdammnis gehst, dass du nicht verloren gehst, sondern dass du auch eine Wohnung bei Jesus Christus hast. Die Frage kannst du dir vielleicht stellen. Weißt du das? Bist du dir sicher, dass du eine Wohnung bei Jesus Christus hast? Und das wünsche ich mir und das wünsche ich dir, dass wir heute vielleicht nochmal neu darüber nachgedacht haben, an dieses Ereignis, was passiert ist, aber auch, was hat das mit mir persönlich zu tun? Was habe ich davon? Was hat heute in unserer Zeit noch davon Relevanz oder Tragweite. Amen. Lass uns aufstehen und beten.